Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Des Buches eine Entschuldigung hinzugefügt, die möchte ich Ihnen jetzt vorlesen, damit Sie mir nicht böse sind über das, was dann kommt. Zu guter Letzt habe ich geschrieben, möchte ich mich bei allen Müttern entschuldigen, die ihre Kinder mit Zuwendung, Klugheit und dem nötigen Augenmaß erziehen. Sie kommen leider in diesem Buch nicht vor. Und die erste Szene wird eine sein, also es gibt zwei Teile in dem Buch, die sind ineinander verschränkt. Die Geschichte der Kindheit meiner Heldin, der Sabine, und die Geschichte ihres jungen, erwachsenen Lebens. Eine kurze Szene aus ihrer Kindheit. Die Sabine ist vielleicht, na, sagen wir mal, 10 Jahre alt und ist im Nachbarsgarten gewesen und hat sich dort beim Spielen wehgetan. Und wie ihre Mutter darauf reagiert, das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Plötzlich steht meine Mama in der Terrassentür. Sie ist anscheinend durch den Garten gekommen, ohne dass wir es bemerkt haben. Was ist denn hier los? Um Gottes Willen! Schreit sie sofort. Sie hat wohl das blutige Taschentuch in der Hand von Johannas Mama gesehen und den Waschlappen mit den Eiswürfeln an meiner Stirn. Sie reißt mich am Arm hoch. Warst du am Ende schon wieder auf diesem blöden Trampolin? Keift sie. Und dann zeigt sie mit dem ausgestreckten Finger auf Johannas Mama. Dafür werde ich sie zur Verantwortung ziehen. Das wird sie ganz teuer zu stehen kommen. Johannas Mama starrt meine fassungslos an. Also entschuldigen Sie, aber es ist doch nichts wirklich Schlimmes passiert. Kinder tun sich halt schon einmal weh beim Spielen. Mama hält mich so fest am Arm, dass es schmerzt. Wir fahren jetzt sofort ins Krankenhaus und danach werden Sie von meinem Rechtsanwalt vieles hören. Mama atmet heftig und ist ganz außer sich. Johannas Mama starrt uns ein bisschen ungläubig an. Also wegen dem bisschen, faucht Mama und zieht mich am Abend durchs Vorzimmer zur Haustür. Das Handtuch fällt zu Boden, aber den Eiswürfelwaschlappen, den lasse ich nicht los. Als wir im Auto sitzen, wird mir erst klar, dass sich Mama gar nicht für meine Wunde am Kopf oder für meinen Fuß interessiert hat. Sie hat sich die Stellen, an denen es wehtut, nicht einmal angesehen. Ruckartig fährt sie los, reißt am Schalthebel und am Lenkrad, dass es mich durchschüttelt. So, und was ist denn da eigentlich genau passiert? Immer noch ist ihr Ton schrill und hektisch. Eigentlich gar nichts, sage ich. Ich bin halt hingefallen und habe mir den Kopf angeschlagen. Hörst du mal, da war überall Blut, kreischt Mama. Sie fährt, als ob ich ein Notfall wäre. Gerade hat sie waghalsig einen Lieferwagen überholt. Ich betaste die Wunde und fühle eine kleine, eiskalte Beule. Aber anscheinend hat das Bluten aufgehört. Die Eiswürfel haben geholfen. Jetzt aber beginnt immer mehr Wasser aus dem Waschlappen zu tropfen und es ist sogar ein wenig rot gefärbt vom Blut. Die Tropfen fallen auf meine Jeans und hinterlassen Flecken. Mama, was soll ich denn mit dem Waschlappen tun? Frage ich. Der tropft. Na, hoffentlich nicht auf die Polster. Mama streckt ihren Arm zwischen den Vordersitzen durch. Gib schon her. Ich lege den Waschlappen in ihre Hand. Sie lässt das Fenster hinunter und wirft ihn mit Schwung hinaus. Na, hoffentlich habe ich mir jetzt keinen Fleck auf mein Kostüm gemacht, schimpft sie. Das kann mir die blöde Kuh dann auch noch bezahlen. Und den Fuß habe ich mir ein bisschen verknackst, sage ich, weil ich auf dem Rand vom Trampolin aufgekommen bin. Na, das auch noch, stöhnt Mama. Sie hält direkt vor dem Haupteingang des Krankenhauses. Da ist ein rotes Kreuz auf dem Boden und ich glaube nicht, dass sie das darf. Mama, da, ich deute auf die Bodenmarkierung. Du bist ein Notfall, da darf man alles. Sie nimmt mich an der Hand und läuft durch den Eingang. Mir tut mein Fuß jetzt doch ein bisschen weh, ich würde gerne langsamer gehen. Wo ist hier die Notaufnahme? Mama klopft hektisch mit dem Zeigefinger gegen die Scheibe des Empfangs. Wenn's bitte mit dem Klopfen aufhören? Ich bin ja nicht taub. Die ältere Frau hinter dem Glas schüttelt den Kopf und deutet nach rechts. Folgen Sie bitte der roten Linie, wo ist denn Ihr Notfall? Mama antwortet gar nicht und hastet weiter. Oh, mein Fuß, Jetzt tut's wirklich weh, ich kann nicht so schnell. Ja, tragen kann ich dich nicht, schimpft Mama und packt mich grob am Oberarm. Gott sei Dank ist es nicht weit bis zu dem Schalter, wo man sich anmelden muss. Gleich daneben sind ein paar Bänke. Kann ich mich bitte dorthin setzen? Ich deute darauf. Ja, ja. Ich humple zu der Bank, während Mama mit der Krankenschwester hinter dem Schalter einen Streit anfängt. Sie weigert sich, ein Formular auszufüllen, bevor mich ein Arzt untersucht hat. Und meine Sozialversicherungsnummer weiß sie auch nicht, weil sie ihre Karte nicht mit hat. Ich taste noch einmal nach meinem Kopf. Nur ein ganz kleines bisschen Blut bleibt am Finger kleben, aber die Wunde brennt. Meinem Fuß geht es jetzt, wo ich sitze, ganz gut. Anscheinend hat die Krankenschwester nachgegeben, denn sie kommt durch die Tür neben ihrem Schalter zu mir heraus. Sie lächelt mich an. Na, was ist denn los mit dir? Darf ich mal sehen? Sind Sie für eine Untersuchung überhaupt qualifiziert? Faucht meine Mama. Die Schwester aber tut so, als habe sie das gar nicht gehört und streicht meine Haare beiseite. Ah, eine kleine Platzwunde. Die Blutung ist schon gestillt. Sie wendet sich Mama zu. Das ist etwa ein halber Zentimeter. Das wird wahrscheinlich nicht nötig sein, das zu nähen, weil es ja ohnehin unter dem Haaransatz ist. Mama atmet heftig. Ja, und der Fuß? Die Schwester macht es genauso wie Johannas Mutter, schiebt die Hose hoch, betastet den Knöchel und fragt mich, ob es weh tut. Ich schüttle den Kopf und sie richtet sich auf und seufzt. Frau Meissner, ich fürchte, da werden Sie sich ein wenig gedulden müssen. Ein Notfall, das ist bei uns etwas anderes. In der letzten halben Stunde hatte ich einen Oberschenkelhalsbruch, einen Mann, der sich einen Finger abgesägt hat und einen Radfahrer, der am ganzen Körper großflächige Schürfwunden hat. Ach ja, und das verbrühte Kleinkind, das habe ich fast schon vergessen. Also bitte Geduld, wir tun unser Möglichstes. Ja, gnädige Frau, ich glaube, da werden wir am besten die Wunde desinfizieren, nicht wahr? Und damit lassen wir es dann gut sein. Der Arzt hat einen grauen Bart und lustige braune Augen, die verschmitzt blinzeln. Ich bestehe aber auf einem Röntgen, da geht's um Fahrlässigkeit, das brauche ich für die Anzeige. Mama schießt von ihrem Stuhl hoch. Der Arzt schüttelt den Kopf. Frau Meissner, sagt er ernst und dreht sich zu ihr um, die Sabine zeigt keinerlei Anzeichen einer Kopfverletzung, die über die Wunde hinausgeht. Keine Kopfschmerzen, keine Übelkeit, keine glasigen Augen. Aber wenn Ihnen heute Abend oder in der Nacht irgendwas Ungewöhnliches auffällt, dann kommen Sie ganz einfach wieder. Ja, und der Fuß, der muss ja auch unter das Röntgen. Mamas Stimme ist schon wieder schrill. Der Arzt seufzt. Liebe gnädige Frau, sagt er noch einmal, ich kann, ohne dass eindeutige Symptome vorliegen, doch Ihre Tochter nicht einfach unter das Röntgen schieben. Da muss man ja auch an die Strahlenbelastung denken. Mama schluckt. Ich bestehe aber. Jetzt hebt der Arzt seine Stimme. Bestehen können Sie gerne, dann suchen Sie am besten einen Radiologen auf und bezahlen die Aufnahmen privat. Ob Sie allerdings einen finden werden, der ohne Indikation so etwas macht, das bezweifle ich. Er geht zur Tür und öffnet sie. Bitte. Also sowas, faucht Mama. Der Arzt beugt sich zu mir herunter und streicht mir über die Wange. Mach's gut, das wird schon wieder. Komm jetzt, Mama ist ungeduldig. Na, die werden sich anschauen. Dieses Krankenhaus sieht mich nie wieder, schimpft Mama, als wir wieder im Auto sitzen. Dabei hat sie den Zettel noch gar nicht gesehen, der hinter dem rechten Scheibenwischer klemmt. Ja, Sie können sich also gut vorstellen, dass sich das Verhältnis zwischen Sabine und ihrer Mutter im Verlaufe des Buches ziemlich abkühlt. Eigentlich gar kein Verhältnis mehr ist. Zu ihrem Vater hat sie ein etwas besseres Verhältnis, aber sie wirft ihm immer wieder vor, dass er sich überhaupt nicht gegen ihre Mutter zur Wehr setzt, dass er so schlapp ist und sich alles gefallen lässt, dass er alles so macht, wie sie es will. Und schlussendlich wird ihm dann tatsächlich auch der Druck zu viel und die Szene aus dem Erwachsenenleben der Sabine, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte, die spielt zu Weihnachten. Der Vater hat am Tag vor dem Heiligen Abend einen Herzinfarkt erlitten. Er ist im Krankenhaus schon wieder auf dem Weg der Besserung. Nur das Problem ist eben, dass die Sabine, sie ist jetzt etwa 21, 22 Jahre alt und wohnt nicht mehr zu Hause, studiert in der Stadt. Aber zu Weihnachten ist sie eben zu Hause und sie ist leider allein mit ihrer Mutter. Eine Stunde später saßen sie beide vor dem Fernseher im Wohnzimmer. Mama hatte Irish Coffee gemacht, natürlich mit Instant-Kaffee und einem süßlichen Likör anstatt echten Whiskys. Weihnachtsgebäck stand auf dem Tisch, das Sabine nicht anrührte. Ihre Mutter knabberte lustlos an einem Zimtstern herum. Niemand sagte was. Im Fernsehen lief eine dümmliche amerikanische Weihnachtskomödie mit Santa Claus und Rentieren. Das gehört eigentlich verboten, schimpfte ihre Mutter. Bei uns gibt es ja immer noch das Christkind und dauernd zeigen sie uns diese Amerikaner mit ihrem Weihnachtsmann. Du kannst von mir aus gerne umschalten, konterte Sabine. Ich muss den Film nicht sehen. Ihre Mutter schwieg, knabberte weiter und starrte auf den Bildschirm. Natürlich hatte es beim Austausch der Geschenke auch wieder Verstimmung gegeben. Sabine hatte einen Pullover besorgt, der ein in Goldfäden gesticktes Motiv trug. Dazu eine passende Brosche, Modeschmuck. Ja, kann man vielleicht schon mal anziehen, hatte ihre Mutter gemeint und kalt gelächelt. Dabei hatte sie in ihrem Schrank zahllose Oberteile, die mit Glitzerzeug bestickt oder verziert waren. Sabine hatte gedacht, ihren Geschmack genau getroffen zu haben. Sie selbst hatte 6 Speiseteller bekommen, die sicherlich sehr teuer gewesen waren. Zumindest waren sie hässlich. Für deine Aussteuer, falls du jemals heiraten solltest. Sabine hatte Begeisterung nicht einmal heucheln können. Ihr Handy piepte. Henderson hatte irgendwas geschickt. Henderson, das ist Ihr Freund. Wenn Sie das Buch lesen, werden Sie auch erfahren, wie er zu dem eher seltsamen Namen für Österreicher kommt. Sie stand auf. Ich muss mal kurz nach draußen. Sie ging vor die Haustür. Das Haus gegenüber war üppig mit Lichterketten geschmückt. Im Garten stand ein Rentierschlitten samt Rentieren, auch aus zahllosen kleinen Lämpchen bestehend. Darüber hatte sich Mama sicher schon zu Tode geärgert. Henderson hatte eine Buchungsbestätigung geschickt. Er hatte für Ostern ein Hotelzimmer in London gebucht für 5 Nächte. Nicht schlecht. Er hatte an sie gedacht und sich daran erinnert, dass sie schon öfter von London geschwärmt hatte. Als Schülerin war sie zuletzt dort gewesen. Happy Xmas, Honey, hatte er geschrieben. Ja, sogar korrektes Englisch. Ja, sie sollte am besten sofort in die Stadt zurückfahren. Hier gab es für sie nichts mehr zu tun, nichts mehr zu erledigen, nichts mehr zu erleben. Oder vielleicht doch? Bevor sie wieder ins Wohnzimmer zurückkehrte, stieg sie die Stiege hinauf und holte aus dem Kasten in ihrem Zimmer die Thermosflasche. Also die Sabine hat, weil sie heute ein bisschen, mit ihrem Leben schwer zurechtkommt, im Kleiderschrank hinter den Wintermänteln immer eine Flasche Wodka stehen für den gelegentlichen Schluck. Und für den Besuch zu Hause hat sie das natürlich in eine unauffällige Thermosflasche umgefüllt, damit das nicht auffällt. Jetzt war es ihr auch schon egal, ob Mama den Alkohol riechen konnte. Sie kehrte zurück ins Wohnzimmer. Der Film ging gerade in sein Finale. Mama stand auf. Ich lege mich jetzt hin. Ich nehme eine Schlaftablette, sonst bekomme ich heute kein Auge zu. Ja, gute Nacht. Am klügsten war es, hier alle Brücken hinter sich abzubrechen. Sie wollte auch schlafen gehen, früh aufstehen, nochmal Papa besuchen und dann zurück in die Stadt fahren. Sie hatte zwar nichts eingekauft, aber irgendein Lokal würde sich schon finden, das sie und Henderson morgen Abend noch aufnahm. In ihrem Zimmer legte sie sich in den Kleidern aufs Bett. Sie war unruhig aufgekratzt, an Schlaf war nicht zu denken. Was hatte Mama gesagt? Sie würde eine Schlaftablette nehmen. Irgendwas im Wohnzimmer hatte bei Sabine eine Idee ausgelöst. Sie wagte gar nicht daran zu denken. Gleichzeitig ließ sie ihr keine Ruhe. Sie stand auf, stieg die Treppe hinunter, sah, woran sie sich nicht mehr in allen Einzelheiten erinnert hatte. Der Adventkranz stand auf einer Kommode im Wohnzimmer. Alle 4 Kerzen waren benutzt. Natürlich verschieden weit heruntergebrannt. Hinter dem Adventkranz hing ein Wandteppich, darüber die holzvertäfelte Decke. Papa hatte das selber gemacht, als sie noch ein Kind gewesen war. Holzvertäfelte Decken waren damals groß in Mode gewesen. Der Wandteppich zeigte ein Pflanzenmotiv. Aus einem verkrüppelten Stamm wuchsen allerlei verschiedenfarbige Blüten. Der Stamm wand sich in Schlangenlinien über den gesamten Teppich. Eigentlich ein scheußliches Motiv, völlig unrealistisch. Sie wunderte sich, dass ihre Mutter das Stück hatte hängen lassen. Adventkranz, Kerzen, Teppich, Holzvertäfelung, Schlaftablette. Nein, sie konnte das nicht tun. Es war ein völlig verrücktes Hirngespinst. Am besten, sie packte sofort ihre Sachen zusammen und machte sich auf den Heimweg, obwohl es bereits mitten in der Nacht war. Wahrscheinlich waren die Menschen im Dorf gerade auf dem Weg zur Christmette. Sie stieg nach oben und lauschte an der Tür des Schlafzimmers ihrer Eltern, hörte keinen Laut. Sie konnte ihre Mutter für immer loswerden. Keine Vorwürfe mehr. Niemand, der ihr ständig erklärte, dass sie versagt hatte, wie sie aber dennoch einen reichen Mann finden konnte und sogar zu einer Familie kam. Endlich Ruhe. Als letztes noch die Thermosflasche in den Koffer. Nein, zuerst einen kleinen Schluck, dann war alles gepackt. Sabine seufzte. Sie trug ihren Koffer hinunter, öffnete leise die Haustür, legte ihn in den Kofferraum des Autos, drückte so leise wie möglich die Heckklappe zu, ging wieder ins Haus, nahm ihre Daunenjacke vom Haken. Sollte sie den Hausschlüssel gleich hier lassen? Nein, sie würde jedenfalls zusperren. Auf den Stufen vor der Haustür zögerte sie. Die Kirchenglocken hatten zu läuten begonnen. Jetzt begann die Christmette. Alle, die hin wollten, waren schon in der Kirche. Niemand mehr auf den Straßen. Sabine schloss die Haustür wieder auf, suchte in der Küche nach Streichhölzern, fand sie in der gleichen Schublade, in der sie schon vor 20 Jahren gelegen hatten, kehrte ins Wohnzimmer zurück, entzündete ein Streichholz, hielt es über die erste Kerze, bis sich der Docht entzündete, wiederholte den Vorgang bei den drei anderen Kerzen, drehte den Adventkranz so, dass die kürzeste Kerze dem Wandteppich am nächsten war, rückte den Kranz näher an den Wandteppich heran, steckte die Streichholzschachtel ein, betrachtete die im leichten Luftzug flackernden Kerzen, verließ ihr Elternhaus, schloss die Haustür ab, setzte sich in ihr Auto, hörte ihr Herz klopfen. Sie startete, legte den Rückwärtsgang ein und stieß zurück, warf von der Straße noch einmal einen Blick auf das Haus, legte den ersten Gang ein und fuhr los. Kein Mensch begegnete ihr auf den Straßen des Dorfes. Es begann zu schneien. Ja. Also, Sie dürfen jetzt nicht glauben, das wäre das Ende des Buches. Sie haben es wahrscheinlich gesehen, war ungefähr wo in der Mitte. Also die Ereignisse, naja, da darf man jetzt nicht zu viel verraten, aber sagen wir mal so, beschleunigen sich, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und so wie die Autorin vorher, würde ich auch gerne noch Ihre Fragen beantworten, so Sie welche haben, denn wir haben noch Zeit. Ich weiß, die erste ist immer die schwerste. Dann erzähle ich Ihnen einfach noch etwas, was fast immer gefragt wird, denn mittlerweile habe ich ein bisschen Erfahrung mit Fragen. Es wird gerne gefragt, wie haben Sie das gemacht, dass Sie zum Krimischreiben gekommen sind und wie haben Sie es geschafft, dass das jemand auch druckt? Na, das war bei mir so. Ich habe immer schon gerne geschrieben. Ich habe Germanistik studiert, bin Deutschlehrer geworden. Eigentlich ist ja, jeder Deutschlehrer möchte ja lieber eigentlich Schriftsteller werden. Na, deswegen studiert man Germanistik. Und dann verliert man das ein bisschen aus den Augen, weil eine Familie entwickelt sich. Man ist beruflich und privat ziemlich eingespannt. Und später dann hat man wieder mal ein bisschen Zeit, wenn die Kinder größer werden, und schreibt wieder. Und da gab es dann auch schon Internet und Plattformen, wo man eigene Kurzgeschichten veröffentlichen konnte. Und da habe ich dann relativ viele positiv zustimmende Meldungen bekommen. Und irgendwann auf diesen Internetseiten sorgt man ja auch dafür, dass die Autoren, die dort veröffentlichen, Wettbewerbe finden. Gibt es auch immer, wenn der sich darum kümmert, alle Wettbewerbe aufzulisten, die es so gibt. Und da habe ich einen Wettbewerb gefunden und eine Kurzgeschichte eingesandt. Das war ein kleiner österreichischer Verlag. Und da habe ich dann für mein Bundesland, für Oberösterreich, den Wettbewerb gewonnen. Und es ist eine kleine Anthologie erschienen, 9 Kurzkrimis aus 9 Bundesländern. Und mit dieser kleinen Veröffentlichung in der Tasche habe ich mich bei einem Krimi-Festival beworben und gefragt, ob ich dort einmal lesen darf. Und Dann ist etwas Seltsames passiert. Ich war nie vorher bei Krimi-Lesungen, habe mir immer gedacht, naja, grausig, blutrünstig, entsetzlich wird es dort zugehen, aber dann habe ich natürlich, bevor ich selber dran war, auf diesem Festival einige Veranstaltungen besucht und festgestellt, dass zumindest gegen Ende der Lesung die Autoren immer versuchen, irgendetwas Humorvolles vorzulesen. Oje, habe ich gedacht, ich habe nichts Humorvolles, was tue ich? Und dann habe ich, wenn Sie den letzten Kirtag lesen, dann können Sie ganz am Anfang die ersten 4 Seiten dieses Buches, waren eigentlich eine Kurzgeschichte. Die habe ich dann schnell geschrieben. Ich weiß nicht genau, woher die Idee gekommen ist. Da wird ein Toter in Lederhose am Morgen nach dem Kirtag vom diensthabenden Beamten, der ihm eine Morgenstreife macht, wird einer tot aufgefunden. Und das ist der Anfang des Buches. Der Polizist weiß nicht recht, was er tun soll, weil ihm die Fortsetzung dieses Kirtags mit Bierzelt und allem natürlich ein höherer Wert ist, dass der Mord jetzt sachgerecht aufgeklärt, aber es ist ein Nebenschauplatz. Ich habe dann diese Geschichte geschrieben, durfte im Vorprogramm zu Thomas Raab lesen, der damals schon ein sehr bekannter österreichischer Krimi-Autor war. Und die Geschichte ist gut angekommen beim Publikum, aber auch Thomas Raab hat gesagt, das ist eine Verschwendung, da musst du ein Buch draus machen, das kann keine Kurzgeschichte bleiben. Naja, und dann habe ich mich sehr bemüht, weil dann fragen auch immer wieder Leute nach. Die Beate Maxian, die Lesung veranstaltet hat, auch eine Krimi-Autorin, Thomas Raab. Und schließlich ist ein Manuskript dann fertig und man hat mir empfohlen, das zum Heimann Verlag nach Innsbruck zu schicken. Und wenn dann, da kommen 1200 unverlangte Manuskripte pro Jahr an. Das ist kein großer Verlag, aber man bemüht sich, jedes Manuskript zumindest anzulesen. Und jeder, die ein Manuskript einschickt, bekommt auch ein Feedback in Form eines Briefes. Na, und wenn dann ein paar Leute aus der Krimiszene sagen, wisst ihr was, der hat schon mal bei uns gelesen, das ist gut angekommen, schaut euch dieses Manuskript vielleicht ein bisschen genauer an, dann hat man sozusagen schon ein bisschen den Fuß in der Tür. Das hat dann auch geklappt, denn gerade zu dieser Zeit war auch der Verlag auf der Suche nach neuen interessanten Krimi-Autoren, weil man eben in diese Schiene einsteigen wollte. Dann ist der letzte Kirtag herausgekommen. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis 3000 Exemplare verkauft waren. Das ist für den Verlag noch kein Geschäft, aber es ist so gut, dass man sagt, okay, da probieren wir es schon mit einem zweiten auch noch. Und mit dem zweiten Buch sind wir in Österreich schon in die Bestsellerlisten gekommen. Allerdings großteils über Mundpropaganda, also über Leser- und Leserinnenpropaganda. Ich hatte damals auch schon relativ viele Lesungen, aber wenig Medienpräsenz, also in Zeitungen, im Fernsehen, gar nichts. Und so hat sich das so entwickelt, dass von dem ersten Buch Letzter Kirtag, wenn man die E-Books dazu zählt, heute 7 Jahre später schon um die 50.000 Exemplare verkauft worden sind. Und so entwickelt sich halt mit der Zeit eine Karriere, die einen dann sogar nach Deutschland führt, wo man dann auf den großen Buchmessen vorlesen und Geschichten erzählen darf, einem so großen und aufmerksamen Publikum wie hier heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren oder immer noch da sind natürlich und werde selbstverständlich, wenn Sie ein Buch von mir erwerben wollen, draußen beim Stand noch zur Verfügung stehen, um das Buch auch zu signieren. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
Gar kein, Sie können sich da reinsetzen. Okay.
Guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Lesung. Hier sitzt Herr Rainer Grebe. Er ist ein echter Berliner und hat einen Roman geschrieben, der auch in Berlin spielt. Das heißt aber nicht, dass hier die Zuhörerinnen und Zuhörer nur Berliner sein müssen, denn Berlin ist ja eine Weltstadt und hat große Ausstrahlungskraft und Einfluss auch auf andere Bereiche. Das heißt, das Thema, das Herr Grebe in seinem Roman geschrieben hat, findet auch andere Interessenten. Wir sind vom Verlag Kern. Der Verlag Kern ist hier auch in der Halle mit einem Stand vertreten. In der Reihe D108 können Sie auch bei uns vorbeikommen. Und Herr Grebe ist dann im Anschluss auch noch jenseits dieser Trennwand zu finden, wenn Sie noch mit ihm sprechen möchten oder wenn Sie noch ein Buch signiert bekommen möchten. Bücher sind dann auf der anderen Seite der Trennwand erhältlich. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine gute halbe Stunde und viel Spaß bei der Lesung von Rainer Grebe.
Vielen Dank, Frau Rhein-Mannburg. Auch von mir erstmal herzlich willkommen und einen guten Tag. Frau Rhein-Mannburg hat mich ja schon so ein wenig vorgestellt. Ich bin 1941 in Berlin auf die Welt gekommen, bin also in den letzten Kriegsjahren wurde ich geboren und habe diese Stadt, meinem von wenigen Unterbrechungen beruflicher oder urlaubstechnischer Art mal abgesehen, eigentlich bis zum heutigen Tag nie verlassen, bin also durch und durch Berliner. Bevor ich jetzt vielleicht etwas aus meinem Roman vorlesen werde, werde ich mich vielleicht noch ein bisschen persönlich Ihnen vorstellen und vielleicht auch ein wenig dazu sagen, wie ich letztlich zum Schreiben gekommen bin. Bisschen näher ran, okay. Also meine Kindheit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.